Dieser Podcast wird dir präsentiert von Outfitter, deinem Fußballshop mit allem für Match, Training und die Kurve. Outfitter, mit Herz und Rasen.
Kick and Flush, Let's Be Cool Podcast. Buongiorno.
Hallo.
Hey Saskia, wie geht's dir heute?
Ja, super geht's mir. Wie geht's dir?
Ja, okay, das war jetzt natürlich eine ketzerische Frage zum Einstieg. Ich habe das Gefühl, Saskia ist heute nicht so gut drauf.
Ja,
aber das ändert sich jetzt. Also,
auf jeden Fall, immer wenn ich mit dir rede.
Oder? Ich habe auch schon gemerkt, dass sich dein Gemüt ein bisschen erhellt hat, seit wir hier diesen Videocall miteinander machen. Apropos Videocall, ich wollte dir, bevor ich das jetzt wieder vergesse, ich wollte dir noch was sagen. Ich vermisse euren Hobbykeller. Ich finde das richtig traurig, dass wir da nicht mehr aufnehmen.
Das finde ich auch super traurig. Aber über Weihnachten bin ich bestimmt zu Hause. Dann müssen wir da die nächste Folge aufnehmen dann.
Okay, geil. Nehme ich dich beim Wort.
Das sollten wir hinkriegen.
Mit Glühwein.
Mit Glühwein, ja, das schaffen wir auch. Oder halt, ne, so typisch Frankfurter, so ein heißer Appleboy. Ha?
Ey, heißer Appleboy. Macht mich stolz, dass du das immer noch im Herzen hast, obwohl du ja ein Lachs geworden bist. Apropos, wie ist es so?
Ja.
Wie läuft's?
Ja, wir hatten ein paar Spiele. Wir haben gespielt. Was soll ich dazu sagen? Ne? Also es könnte besser laufen. Aber ich würde sagen, wir können von keinem guten Start reden. Aber unsere Leistung könnte uns eigentlich bestärken in dem, was wir gemacht haben in den letzten Wochen. Aber ja, wir sind gespannt, wie die nächsten Wochen aussehen.
So, und jetzt muss ich dich mal ganz entschieden unterbrechen. Ja, das stimmt ja nicht. Also der Start war ja super.
Ja, okay.
Ich hatte, also wir sind jetzt 5 Spieltage deep into the Bundesliga-Saison, aber beim ersten Spieltag, während des ersten Spieltags hast du was gemacht? Saskia, erzähl, sag's bitte selbst.
Ich habe ein Tor geschossen.
Es war so krass.
Juhu.
Ey, nein, wirklich. Es war so krass. Ich hab, als ich das gesehen habe, also ich ja nur richtig wack über hier Kicker Live-Ticker. Ich halt mitgelesen, ne? Und dann steht da 1-1 Matthijs. Ich hab Kaltschweiß bekommen, ne? Das war echt.
Ja, würde sagen, krass gefreut. Ich hab geweint vor Freude oder weiß ich nicht, du sagst, ich hab Kaltschweiß bekommen, ey. Ja, so eine richtige Horrorvorstellung eigentlich.
Ich wollte damit sagen, dass meine Gefühle mich quasi übermannt haben. Also mein Körper hat überreagiert sozusagen. Nee, also mega, Glückwunsch. Das ist ja schon ganz schön heftig.
Vielen Dank. Ja, total. Also es war auch sehr überwältigend in dem Moment. Da ist mir wirklich alles von den Schultern gefallen. Aber wie gesagt, es sind jetzt auch schon wieder 5 Spieltage vergangen. Deswegen ist das auch gar nicht mehr so präsent bei mir. Natürlich werde ich mich da immer dran erinnern, weil das war schon ein besonderer Moment. Aber kann man sich nichts von kaufen auf Dauer, ne?
Bei mir ist das mega präsent. Also ich
ich verfolge das natürlich auch, ne? Wenn wir jetzt hier gerade beim Tore schießen sind, Vera, ich habe gehört, ein Kopfballtor sogar.
Ey.
Erzähl mal, wie ist das passiert?
Also, schön, dass du mich so aus dem Nichts darauf ansprichst. Das hat ja nichts damit zu tun, dass es in unserer Tabelle steht. Ja, also ich bin aufgeregt wie ein kleines Kind, weil ich habe letztes Wochenende in meinem doch jetzt stattlichen Alter mein erstes Kopfballtor gemacht, also jedenfalls in einem Spiel, in einem Pflichtspiel, ne?
Ja.
Und das ist schon, ich habe sogar noch ein Tor geschossen. Ich weiß auch, womit es zu tun hat. Also ich habe da so ein kleines Ritual vor dem Spiel. Das hatte ich letzte Wochenende wirklich perfekt gemacht, dieses Ritual. Und ich glaube, dass ich deshalb übermäßiges Glück gehabt habe und also quasi so von der Fußballgöttin begünstigt wurde.
Ja,
weil
ja, klar.
Das ist mir noch nie passiert.
Total logisch. Auf
ja,
jeden Fall.
Aber die Message sollte ja sein, egal wie alt ihr seid, wenn ihr Fußball spielt, es gibt immer noch ein Highlight zu jagen. Also,
ja, Vera, kann stolz auf dich sein. Das nächste Mal dann jetzt nächstes Ziel Fallrückzieher-Tor.
Okay. So, Challenge accepted. Und jetzt, kurz bin ich natürlich auch beleidigt, dass du davon ausgehst, dass ich das noch nie gemacht habe. Ja,
oh, entschuldige. Konnte ich nicht.
Aber dann doch nächstes Wochenende vielleicht. Mal schauen. apropos Wochenenden und Spiele und so. Dieses ganze EM-Euphorie-Thema, das hatten wir, ich glaube, zuletzt mit Annie besprochen in unserem Podcast.
Mhm.
Ich habe das Gefühl, ein bisschen schwappt es schon noch in die Liga mit rein, weil jetzt ja auch verstärkt in den großen Stadien gespielt wird. Ich war zum Beispiel bei dem Eröffnungsspiel Eintracht Frankfurt gegen Bayern. Ich glaube, das war das bestbesuchte Frauenfußball-Bundesliga-Spiel aller Zeiten. Und es war auch echt geil. Also es war auch mega gute Stimmung. Ich habe es bis ins Sportstudio geschafft mit meiner mit meiner Anwesenheit. Ich war nämlich unscharf im Hintergrund zu sehen, als die Kamera über die Zuschauerränge schweifte.
Das ist ja Wahnsinn. Gibt's davon ein Bild?
Tatsächlich. Ich habe.
Das würde ich ja gerne mal sehen.
Kriegst du? Ich habe nämlich ungefähr 5 WhatsApp-Nachrichten bekommen. So, Vera,
ich habe gerade Sportstudio gesehen.
Ja, das heißt, ich bin jetzt also offiziell auch berühmt und freue mich auf meinen Wikipedia-Eintrag, der dann hoffentlich bald kommt.
Ich denke,
kannst du ja schreiben.
Genau. Ja, kein Problem. Ich kenne dich jetzt gut genug.
Aber sag mal, spielt ihr eigentlich auch mal hier im Weserstadion? Was ist los?
Ja, ja, spielen wir. Haben wir da nicht letztes Mal sogar drüber gesprochen?
Ja.
Ich weiß es gar nicht mehr. Naja, auf jeden Fall. Wir spielen im Weserstadion. 27.11. meine ich, 16 Uhr. 42.000 passen da rein.
Voll.
Mal sehen, wie viel wir da reinkriegen. Ja, Full House wäre schon was, aber ja, wir werden sehen. Aber ich freue mich riesig. Also wirklich, in so einem großen Stadion zu spielen, davon träumt man ja eigentlich als kleines Kind. Und jetzt fühle ich mich wie ein kleines Kind, dass das bald passieren kann. Und ja, da geht's gegen Freiburg. Und da sind wir gespannt.
So, was war denn das jetzt für ein Traum? Ach scheiße, jetzt müssen wir uns den aber behalten. Wir müssen noch eine andere Sache besprechen. Und dann. Oh, okay.
Warte, wir wiederholen diese Szene einfach gleich nochmal.
Okay, ich spule gleich zurück. Ja. Also noch ein Thema, noch eins, bevor wir hier diesen Übergang wieder aufgreifen mit dem SC Freiburg. Die TV-Rechte für die Bundesliga, für die Frauenfußball, Flyer-Alarm, Fußball-Bundesliga, du weißt schon, da wo du auch spielst. Die wurden jetzt neu vergeben ab nächster Saison. Und zwar für 2 Pay-TV-Sender. Vorher war es ja nur Magenta und jetzt auch noch The Zone oder Dozen, wie ich es immer nenne. Und es sollen, glaube ich, 10 Spiele auch im Free-TV übertragen werden.
Ja.
Was sagst du denn dazu?
Ich finde es einen richtigen großen Schritt in die richtige Richtung auf jeden Fall. Ja, über die Montagpartie muss man natürlich dann weiter noch diskutieren. Aber ja, allein, dass es dann mal auf dem ja berühmt-berüchtigten Sender Dazn zu sehen ist, erleichtert mir auch mein Leben. Weil, wie gesagt, ich habe auch kein Magenta Sport. Ich sehe es auch nicht ein, mir 7 oder 8 verschiedene Sender zuzulegen, um alles sehen zu können. Und Dazn habe ich bereits. Und dann kann ich auch bald mal die Spiele sehen. Deswegen freue ich mich da, dass das jetzt endlich mal so einen Zusammenschluss gibt oder dass ein bisschen breiter aufgestellt wird. Ich weiß nicht, wie siehst du das denn?
Ja, übertrieben geil. Also ich habe mich echt mega gefreut. Also vor allem, weil dieses, was wir eben befürchtet haben, dass diese Euphorie so schnell, dass die Welle so schnell wieder abebbt und irgendwie das alles so große Worte sind und eigentlich sich nach wie vor niemand dafür interessieren wird. Das wird ja dadurch so ein bisschen widerlegt, weil es ja wirklich ein Geschäft für die Zukunft. Und vielleicht, also The Zone, Glückwunsch, Grüße gehen raus. Ich bin eine von denen, die ultra wütend war über die Preisverdoppelung. Ja, ist so. Aber vielleicht haben sie mich dadurch zurückgewonnen. So ist es nämlich. So kriegt
das
man.
Das haben die vorher schon gewusst.
Ja.
Pass auf. Ja.
Ist so. Ich warte auf die Insta-DM von The Zone an meinen Account, von wegen, hier, Vera, jetzt kannst du zurückkommen. So, ich spule zurück. Saskia,
oh Mann, ja.
Du spielst ja im Weserstadion.
Wir spielen im Weserstadion, mega. Ja, heute wurde es auch veröffentlicht, also für den Fall, dass sich jemand überlegt, wann wir diese Aufnahme hier gestartet haben. Ja, es war an dem Tag, an dem wir endlich preisgegeben haben, dass es Karten gibt. Ja, und wir spielen dort gegen den SC Freiburg. Vera, da ist sie, die Steilvorlage.
Mensch, der SC Freiburg, das hat doch was mit unserem Gast heute zu tun.
Sidekick.
So, los geht's. Wir haben heute bei uns im Podcast zu Gast. Ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Habe ich auch schon hier verkündet, bevor ich auf Rec gedrückt habe. Theresa Merk, die Cheftrainerin, Head Coach der Profimannschaft SC Freiburg, der Frauen, vielleicht irgendwann auch der Männer, aber noch der Frauen. Theresa, schön, dass du bei uns bist.
Ja, hi, danke euch für die Einladung.
Und erstmal muss ich sagen, ich freue mich, dass wir mal wieder jemanden zu Gast haben, der ungefähr in meinem Alter ist. Das ist schon mal, das ist einfach Balsam für meine Seele. Gleichzeitig bedeutet das aber auch, dass du wahnsinnig jung bist für eine Cheftrainerin. Du hast auch schon einiges hinter dir. Vielleicht magst du das aber selber kurz erzählen. Was waren denn so deine Stationen und wie bist du eigentlich und wann bist du eigentlich von einer Fußballerin zu einer Trainerin geworden?
Ja, da muss ich jetzt tatsächlich einen kleinen Bogen schlagen in die Vergangenheit. Ich habe immer schon, während ich auch selber gespielt habe, über lange Zeit auch irgendwie eine Mannschaft trainiert, ob das dann die kleinen Jungs, FE-Jugend irgendwie in dem Verein war oder auch eine Fußball-AG habe ich mal gemacht an der Schule. Das waren so meine allerersten Einstiege. Und dann so nach der Abi-Zeit bin ich zum Studieren gegangen nach Tübingen und habe dort beim VfL Sindelfingen dann gespielt und wurde dann vom Verein gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, als die U17 damals in die Bundesliga aufgestiegen ist. Da erkenne ich Saskia so ganz flüchtig. Das war nämlich 2012, meine ich. Da haben wir gegeneinander gespielt, sozusagen. Sie bei Frankfurt und ich bei Sindelfingen. Und dann habe ich das gemacht und das war so meine allererste größere Trainerstation. Und dann bin ich dabei geblieben, habe noch 3 Jahre einen Verein in Tübingen trainiert. Die haben Regionalliga und Oberliga gespielt. Und dann bin ich ins Hauptamt zum Verband, war da 3 Jahre in Köln und bin dann weiter nach Wolfsburg, war letztes Jahr in Zürich und jetzt beim SC Freiburg. Also ja, ein bisschen rumgekommen bin ich schon.
Und auch auf jeden Fall steil die Stufen nach oben gestiegen. Kleine Anmerkung meinerseits, ich komme aus Tübingen.
Und ach, jetzt, Tatsache.
Ja, Saskia, jetzt Frage an dich. Bei welchem Verein, wir kennen uns ja jetzt schon 43 Jahre, wir zwei beide. Bei welchem Verein habe ich denn Fußball spielen gelernt?
TEV.
Oh.
TEV, also ich weiß, dass es TVD war, weil das ist wie mein Verein, bei dem ich war. Was, warte, deren Ding, irgendwie ja. So.
Ja, okay. Echt? Hast du da Fußball spielen gelernt?
Credits für die schauspielerische Leistung, Saskia.
Warum ja? Glaubst du, dass ich etwas so
nein,
gut
verkaufe? Das hast du wirklich krass gut gemacht. Wirklich, wirklich gut gemacht. Ja, tatsächlich, ich komme aus Tübingen und habe angefangen, Fußball zu spielen beim TV deren Ding, halt bei den Jungs. Damals war ein Mädchen noch nicht zu denken, also eine eigene Mädchenmannschaft. Und dann habe ich aber auch gesehen, später bin ich dann nach Frankfurt gezogen und wir waren auch mal irgendwann vor dem Aufstieg in die Regionalliga, also mit meinem Verein, bei dem ich jetzt spiele. Und da habe ich mal so ein bisschen geguckt, wer spielt denn da so in der Regionalliga? Bei den Frauen habe ich, damals war dann da auch der TV deren Ding, da war ich schon ganz stolz. Und jetzt sehe ich das hier, dass du da warst. Also
ja.
So fügt sich alles.
Also arg viel mehr Connections kann es jetzt in der Konstellation nicht geben, ne?
Musstet ihr da auch noch, während du da warst, mit so einem übergroßen, ja, wie so ein Kescher, so Bälle aus der Steinlach rausholen?
Ja, absolut.
Ja, da absolut. Ist nämlich so ein kleiner Bach neben dem Fußballplatz. Es ist schon alles so, wie es sein soll in Tübingen. Und da sind manchmal Bälle reingeflogen, die musste man dann natürlich wieder rausfischen. So bin ich groß geworden, mitten in der Natur sozusagen. Ja, aber Theresa, erstmal Glückwunsch. Ihr habt ja einen richtig guten Saisonstart hingelegt. Saskia, sorry. Okay. Ihr seid aktuell auf dem 4. Platz. Wie gesagt, wir sprechen hier aus Sicht des 5. Spieltags und ihr habt gerade jetzt am Wochenende gegen Leverkusen gewonnen. Also auch dafür nochmal Glückwunsch. War das so? Ist das für dich jetzt so, ah ja klar, sind wir Vierter, ist ja auch, war mir von Anfang an bewusst und da wollen wir auch hin, wir wollen sogar noch höher oder wie stehst du zu den Zielen und zu der aktuellen Situation?
Ja, das muss man natürlich schon ein bisschen relativieren. Sowohl für Saskia als auch für mich ist der 5. Spieltag. Es kann also noch einiges passieren in alle Richtungen. Und von daher, Leverkusen ist sicherlich ein sehr direkter Konkurrent von uns. Deshalb war das für uns echt ein wichtiges Spiel und wir sind total froh, dass wir es gewonnen haben. Nichtsdestotrotz haben wir auch schon gegen Frankfurt und gegen Hoffenheim beide Spiele verloren. Nicht unbedingt, dass es so hätte ausgehen müssen, aber es war eben so und dadurch zeigt sich dann, glaube ich, schon auch so ein bisschen im Moment noch die Rangordnung, wie sie einfach auch ist in der Liga. Wolfsburg und Bayern, die versucht man natürlich zu ärgern, aber da rechnet man sich jetzt nicht zwingend Punkte aus und dann kommt danach wahrscheinlich schon Frankfurt und Hoffenheim. Die beiden Spiele haben wir verloren. Für uns ist jetzt wichtig, klar, Köln-Leverkusen, das sind Duelle, die wir unbedingt gewinnen wollen. Und die anderen sind auch spannend, Muss-Spiele in Anführungszeichen, weil ich tue mir mit dem Wort gewinnen müssen immer sehr, sehr schwer, weil es einfach doch ganz anders laufen kann. Aber klar, da orientieren wir uns irgendwie und versuchen uns auch einzuordnen.
Saskia, du schweigst.
Ich muss das erstmal in meinem Gehirn verarbeiten, ja, alles, was hier gesagt wird. Und ja, wie gesagt, meine Wochen waren nicht leicht.
Wir haben ja schon drüber gesprochen, dass das Duell noch ansteht. Zwischen euch sozusagen. Und ich auch ganz froh bin, dass wir den Podcast jetzt aufnehmen und eben nicht nach dem 27.11. Schauen wir mal, was da passiert. Vielleicht schaffe ich es ja auch ins Stadion. Ich kann ja als investigative Journalistin am Spielfeldrand euch beide nerven.
Ja, wenn du Kontakte brauchst, sagst du Bescheid, gell?
Sehr gerne. Sehr gerne. So, jetzt bist du also Trainerin in der höchsten Fußballklasse in Deutschland für Frauen. Außer dir gibt es nur eine Cheftrainerin bei SV Meppen. Habe ich natürlich alles recherchiert. Was glaubst du, woran liegt das? Warum nur zwei Frauen?
Ja, das wurde ich jetzt doch schon echt diverse Male gefragt, warum das so ist. Das ist schon so ein Teufelskreis. Also zum einen gibt es natürlich extrem wenig hauptamtliche Trainerstellen, wo man überhaupt die Chance hat, als Frau reinzurutschen, reinzukommen. Und deshalb, glaube ich, muss man schon ein bisschen risikoaffin sein, um den Weg überhaupt einzuschlagen. Also ich glaube, deshalb gibt es zum einen nicht so viele Trainerinnen. Und es ist auch noch nicht so ein bekanntes Modell wie bei den Männern, dass natürlich die, die mal früher gespielt haben, danach Trainer werden und so weiter, sondern viele von den Mädels schlagen dann doch ihren gelernten Berufsweg ein, habe ich so den Eindruck. Ja, und auf der anderen Seite natürlich ja Vorbilder, die ein Stück weit gefehlt haben über lange Zeit, dass man als Frau auch wirklich das Gefühl hat, man kann da irgendwo überhaupt einen Job bekommen. Und deshalb finde ich es total schön, dass wir jetzt zumindest zu zweit sind. Hoffe natürlich, dass das nochmal ja weiter vorangeht. Und nichtsdestotrotz natürlich geht es auch immer um Qualität und nicht nur um das Geschlecht. Und trotzdem würde ich mich, wie gesagt, freuen, wenn wir da noch mehr Frauen und jetzt vor allem auch Spielerinnen, die selber gespielt haben, die vielleicht irgendwie das Privileg hatten, zumindest Teilzeitprofi zu sein, in die Trainerschiene kriegen nach ihrer Karriere.
Was meinst du denn, woran das liegen könnte, dass sich viele nicht für diesen Weg entscheiden? Du hast eben schon gesagt, dass es nicht so besonders ja, sichere Berufsaussichten sind, aber wenn ich mich jetzt dran erinnere, also ich habe auch meinen Trainerschein gemacht und ich war dort auch, ich glaube, wir waren zu zweit unter 40 Männern, habe ich mich dann auch mal gefragt, so warum ist das eigentlich so?
Ich glaube schon, dass das breite Interesse von Frauen am Fußball einfach noch nicht so groß ist. Ich habe auch das Gefühl, wenn man bei uns die Zuschauer sich anguckt, über die letzten Jahre hat sich schon viel verändert. Es sind immer mehr Mädels und Frauen auch im Stadion. Aber ja, so das Grundinteresse von Männern, Fußball zu gucken, nicht nur Frauen, sondern Männer, alles ist irgendwie größer. Und ich glaube, wenn man mehr Interesse dran hat, auch eher natürlich als Jugendlicher gespielt hat, dann hat man auch mehr Bereitschaft, sich zum Beispiel im Breitensport, im Amateurverein irgendwie zu engagieren als Trainer. Ja, als es vielleicht im Moment bei den Frauen noch der Fall ist. Aber das mag sich eventuell auch ändern. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass viele Frauen da eine gewisse Hemmschwelle auch sehen, zu sagen, ich trainiere jetzt eine Jungsmannschaft, weil es einfach noch nicht in der Gesellschaft so verankert ist, dass es normal ist.
Wieso bist du denn Trainerin geworden? Also was ist es, was für dich, was war der Moment, in dem du gesagt hast, hey, irgendwie, das ist doch das, was mich glücklich machen würde?
Also ich muss sagen, da gab es so 2, 3 Momente, die ich irgendwie hatte. Also klar, so das erste Mal war dann eben diese Mädchenfußball-AG, wo man einfach gemerkt hat, die sind einfach glücklich, dass da jemand ist, der das irgendwie macht für sie. Also so dieses positive Erlebnis irgendwo zu schaffen, auch gerade für junge Mädels, das waren ja kleine Kinder im Endeffekt, ja, die dann da einfach Lust drauf hatten und die sonst keine Möglichkeit bekommen hätten. Also das war sicherlich so das Erste. Und der nächste Punkt, der mich so gepackt hat, war wirklich damals in Sindelfingen, dass die hätten alles aufgegeben, um erfolgreich zu sein. Und das fand ich schon wirklich eindrücklich zu sehen, dass man zu denen hätte sagen können, hey, und wir trainieren jetzt 10-mal die Woche und dann stehen die 10-mal die Woche da, weil sie einfach alles dem unterordnen. Und das war sicherlich noch so ein weiterer Punkt. Und grundsätzlich mag ich, nein, das klingt jetzt nicht gut, ich wollte sagen, mag ich Menschen gerne helfen. aber nee, natürlich Wissen weitergeben, unterstützen und versuchen, das Beste aus einem Sportler oder Sportlerin oder einer Mannschaft rauszuholen, ist sicherlich was Cooles.
Also ich war auch mal Trainerin bei unserer Mädchenfußball-AG. Wollte ich mal an der Stelle äußern. Ich weiß, nein, also im Ernst, ich weiß total, was du meinst. Also erstmal, wenn man natürlich jetzt von Kindern, Mädchen, Jungs, egal spricht, ist es einfach total schön, zu sehen, dass sie auch auf einen hören und zu einem raufschauen und irgendwie einem vertrauen, ne? Dass man da keinen Quatsch erzählt und Quatsch beibringt. Aber jetzt ist es ja so, ich da mit meiner Mädchenfußball-AG oder später auch die U10, bin da halt 2-mal die Woche auf den Platz gestiefelt und hab die dann trainiert. Du trainierst jetzt ein Profiteam. Was würdest du sagen, wie viel Stunden Arbeit investierst du in der Woche?
Boah, das ist super schwer zu sagen. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe es noch nie mitgeschrieben. Ich habe es mir aber schon öfter mal überlegt, einfach mal so ein bisschen Notizen zu machen, weil irgendwie die Arbeit ja, die hört nicht auf. Man geht nicht um 5 nach Hause, lässt alles fallen und dann ist vorbei, sondern man denkt ja so viel nach und guckt sich dann doch nochmal Videos an oder redet doch nochmal mit den Co-Trainern drüber, wie läuft's. Deshalb so richtig in Stunden packen fällt mir extrem schwer. Aber ich glaube nicht, dass eine normale 40-Stunden-Arbeitswoche ausreicht.
Ja, das glaube ich wohl auch nicht.
Was ich ja auch glaube, also das fällt ja auch außer Gewicht, man hat schon mal gar keine Wochenenden, wenn man den Job macht. Dann hat man eigentlich ja dauerhaft Training unter der Woche, hat vielleicht einen Tag frei und da beschäftigt man sich bestimmt dann mit Videoanalyse oder weiß ich nicht, oder Planung fürs Nächste. Also das sind so Sachen, die man einfach nicht außer Acht lassen darf, glaube ich, die man aber auch schnell vergisst.
Ja, voll. Also ich glaube auch so, diese reine Zeit auf dem Platz ist fast die geringste in der gesamten Woche, sondern alles, was irgendwie außenrum passiert, organisatorisch, wie du sagst, Videoanalyse ist ein extremer Zeitfresser. Und auch Gespräche zu führen, also einfach dieses Thema Kommunikation. Man hat dann irgendwie doch 25 Spielerinnen und dann hat man noch einen Staff von 10 Leuten und die alle irgendwie unter einen Hut zu bringen und zu gucken, dass es irgendwo jedem, es kann nicht jedem immer gut gehen, aber zumindest, dass man sich wohlfühlt und dass man sich wertgeschätzt oder ernst genommen fühlt, da gehört natürlich ein bisschen mehr dazu, als sich dann nur auf den Platz zu stellen und zu sagen, wir laufen jetzt rechts rum und dann ist erledigt.
Ja, also es sind schon viele Kompetenzen, die eine Trainerin auch braucht. Was meinst du, sind so diese Kompetenzen, die dich als Trainerin eigentlich ausmachen? Wie würdest du dich beschreiben?
Ich würde mich grundsätzlich schon als so analytisch positiv beschreiben. Also ich habe schon gerne ein gutes Teamklima. Wie gesagt, dass mal irgendwie ein Konflikt entsteht oder dass eine Spielerin nicht zufrieden ist oder so, das gehört einfach dazu. Und das muss man, glaube ich, erstmal aushalten lernen, beidseitig, weil das natürlich schon nicht so einfach ist. Und manchmal muss man auch extrem harte Entscheidungen treffen, die einem selber auch wehtun. Das ist nicht so, dass ich einer gerne sage, Mensch, du bist am Wochenende nicht im Kader, sondern das, wie gesagt, das tut einem schon auch weh und das macht emotional schon was mit einem. Aber grundsätzlich würde ich schon sagen, dass ich auch gern mit denen mal Witze mache oder mich zumindest auf Augenhöhe begebe, weil Vera, wie du am Anfang ja gesagt hast, sind wir beide noch brutal jung.
Brutal.
Und dann kommt es, glaube ich, auch zudem nicht so gut an, wenn man dann so die mega Autoritätsperson raushängen lässt und nur so von oben herab. Aber das ist auch insgesamt nicht so mein Stil. Und dann den zweiten Faktor, den ich schon noch mit reinnehmen würde, ist, dass ich, glaube ich, schon ganz gut sehe, was in so einem Spiel passiert und wo unsere eigenen Schwächen sind oder wie man jetzt vielleicht den Gegner knacken kann. Klar, dann kommt es natürlich am Ende auch auf die Einzelleistung der Spielerinnen an. Da kann man sich taktisch dann viel überlegen, wenn manche Sachen nicht funktionieren, das ist klar. Aber das wären, glaube ich, so die zwei Sachen, die ich sage, die zeichnen mich eventuell aus. Aber müsst ihr andere fragen, natürlich.
Also so aus Fußballfansicht bist du natürlich eine extrem gern gesehene Trainerin, weil so wie ich das sehe, spielt ihr wirklich attraktiven Angriffsfußball. Also viel nach vorne, viel auf Torchancen kreieren und ich glaube, das sehen Fußballfans einfach gerne. Man hat es ja auch gesehen jetzt am Wochenende, schon wieder 3 Tore gemacht. Von daher, also mir gefällt dein Stil sehr gut. Nach der Karriere, wie gesagt, ich werbe hier alle Leute an. Es gewonnen, kannst auch gerne, mal mich in Sturm stellen.
Ja, also, okay, alles klar. Ich behalte das im Hinterkopf auf jeden Fall.
Sehr gerne.
Hat ja auch Kopfballtor gemacht jetzt letztens, also.
Wenn jetzt noch der Fallrückzieher dazukommt, dann wirst du eine ernsthafte Option.
Ich wollte gerade sagen, das war meine direkte Bewerbung. Ich sage jetzt nach diesem Podcast so, ey, könnt ihr die mal holen? Die hat einen Kopfballtor gemacht. Also, hallo. Ja, genau, freue ich mich
drauf. Bist ja auch vertragslos, denke ich mal, oder?
Also, ich habe was unterschrieben, dass ich jeden Monat Vereinsbeitrag bezahlen muss.
Okay.
Also da muss ich erstmal rauskommen aus dem Knebelvertrag. Aber ich spreche da mal mit meiner Beraterin drüber, die waren ja auch hier mal bei uns zu Gast. Die wissen nur nicht, dass sie meine Berater sind, aber das kläre ich noch mit denen. Was ich euch gerade, ist mir gerade eingefallen beim Thema Kommunikation, richtig stümperhafte Amateurfrage in euren Profiteams. Wie bestimmt ihr da die Spielführerin? Legt das Trainerteam fest oder wählt ihr das irgendwie in der Mannschaft?
Also ich habe es so gemacht dieses Jahr, ich habe die Kapitänin bestimmt und die Co-Kapitänin sowie der Mannschaftsrat wurde gewählt. Also so ein Kombi-Ding, weil ich zum einen finde ich es natürlich wichtig, als Trainerin irgendwie jemanden in der Mannschaft zu haben, wo man das Gefühl hat, okay, mit der kann ich mich dann auch abseits unterhalten, das ist irgendwie schon ein Stück weit mein verlängerter Arm. Auf der anderen Seite soll natürlich aber ganz klar die Mannschaft auch Einfluss haben und ihre Sprachrohre ein Stück weit selber festlegen, weil das sind ja die, denen sie vertrauen und zu denen sie gehen und hoffen, dass sie das bei uns unterbringen, was sie sich vielleicht nicht immer trauen, selber anzusprechen.
Ja, bei uns ist das ähnlich, kann ich nur zustimmen.
Okay. Gut, dann weiß ich das jetzt. Das habe ich mich tatsächlich schon länger mal gefragt. Damit mit diesem Unwissen laufe ich schon über 30 Jahre durch diese Welt. Also vielen Dank, dass du
mich da. Ja, aber da hatten wir jetzt heute den perfekten Gast, um diese Frage endlich mal loszuwerden.
Ist so. Dafür mache ich diesen Job. Weißt du?
Oh Gott, ich hatte so eine gute Überleitung und jetzt ist sie mir wieder entfallen, Vera. Du.
Ja, du schlag an meinen inkompetenten Zwischenfragen.
Ja, hier apropos inkompetent. Theresa, du bist ja sehr kompetent. So, jetzt guck mal, da haben wir die nächste Überleitung. Welche Lizenz besitzt du aktuell?
Ich habe den Fußballlehrer, also die Pro-Lizenz.
Noch alte Schule dann, ne, Fußballlehrer? Ich lese gerade die Frage von Vera. Ich habe so ein paar Fragen zur Lizenz und so formuliert. Und dann steht von Lehrer: Wie bekommt man eigentlich den berüchtigten DFB-Fußballlehrer-Status? Also Theresa, klär uns auf.
Das ist ja überhaupt kein Grund, das so vorzulesen, wie ich das da hingeschrieben habe. Ich möchte mich bitte erklären.
Wieso? Ich finde das super. Ich finde das eine richtig gute Frage.
Guck mal, das kommt immer in der Sportschau. Ist so, oh, Domenico Tedesco, der hat dann und dann den Fußballlehrer gemacht. Und da war noch der und der in der Klasse. Und er war der Beste. Es kommt immer wieder dieses Fußballlehrer-Ding auf in der Sportschau. Und ich denke halt inzwischen, okay, das ist ist so eine ultra krasse Sache. Das ist so ein, weiß ich nicht, die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen, um da reinzukommen, muss sonst was passieren. Und deshalb wollte ich einfach mal wissen, Theresa, wie läuft das? Wie hast du das gemacht? Was musstest du da machen? Und wie krass bist du eigentlich? Das sind die Fragen, die du beantworten solltest.
Also von hinten nach vorne auf jeden Fall ziemlich krass. Ja. Ja, wie macht man das? Okay, also es gibt ja klar die ganzen anderen Trainerlizenzen davor, die sie ja öfters mal umstrukturieren. Jetzt auch wieder eine Neustrukturierung stattgefunden hat. Deshalb kann ich gar nicht mehr so ganz genau, ehrlich gesagt, die Lizenzen, die ich gemacht habe, da einordnen. Aber ich habe halt damals mit dieser C-Lizenz Leistungssport, hieß es noch, angefangen, habe dann die Elite-Jugend-Lizenz, A-Lizenz gemacht. Und nach der A-Lizenz gibt's halt dann gewisse Vorgaben und Credits, die man erfüllen sollte, um zu einer Eignungsprüfung für den Fußballlehrer zugelassen zu werden. Also ist im Endeffekt, der Fußballlehrer ist so das kleine Studium dazu. Und dann hast du eben, du kriegst zum Beispiel für ein Sportstudium, kriegst du eine bestimmte Anzahl Credits. Du kriegst für den Verein, den du gerade trainierst, je nachdem, was das für eine Spielklasse ist und so weiter, wie lange du da schon bist. Du musst aber zum Beispiel hauptamtlich im Fußball beschäftigt gewesen sein, mindestens ein Jahr. Zu meinem Zeitpunkt. Ich kann es jetzt für die aktuellen Sachen gar nicht hundertprozentig sagen. Und deshalb war für mich natürlich der Einstieg in den Fußballlehrer die Arbeit damals beim Verband. Das war so meine erste hauptamtliche Stelle. Und ja, die waren ja glücklicherweise, witzigerweise zu dem Zeitpunkt auch noch in Hennef, da wo ich sozusagen auch gearbeitet habe. Und ja, dann habe ich mich mal mit einem unterhalten. Und der meinte so, ja Mensch, wieso bewirbst du dich eigentlich nicht? Ich so, ja, okay, weiß jetzt nicht irgendwie. Ich bin jetzt erst 2 Jahre hauptamtlich im Fußball. Ich habe jetzt noch nicht so riesen Trainererfahrung und so. Und hat er gemeint, ja, probier doch einfach mal, mach doch mal. Und dann ja, habe ich das gemacht und wurde auch für die Eignungsprüfung zugelassen. Da waren dann irgendwie, das war aufgeteilt in 2 Blöcke, 35 oder 40 Leute oder sowas. Und dann machst du dort quasi wie nochmal eine Lizenzprüfung. Also die bewerten dich dann nach mündlicher Prüfung. Du hast eine Videoanalyse, die du machen musst. Du musst selber Fußball spielen und du musst eine Lehrprobe machen. Und dann suchen sie eben aus diesen 75 bis 100 Teilnehmern, die damals 24, mittlerweile sind sie sogar runter auf 12 Teilnehmer raus, die sie in dem Lehrgang zulassen möchten. Und dann bist du quasi ein Jahr, ja, ich glaube 10 Monate in diesem Lehrgang, immer Montag bis Mittwoch in Präsenz und fährst dann wieder in deinen Verein oder zu deinem Job oder wie auch immer. Und dann noch diverse Praktika, so bin ich dann auch zu Wolfsburg gekommen, weil ich dort mein Fußballlehrerpraktikum sozusagen gemacht habe, bei der Frauenmannschaft noch zusätzlich. Und ja, so kommt man zu dem berüchtigten Fußballlehrer.
Wow. Also es ist wirklich die Elite, Vera.
Ja, tatsächlich. Das ist alles genau so, wie ich mir das ausgemalt hatte. Das ist also Respekt und auch dazu nochmal Glückwunsch. Du warst auch natürlich die einzige Frau in deinem Jahrgang.
Ja.
So viel habe ich auf dem Foto gesehen. Du stolz.
Ja, das ist so. Das ist so.
Ja, Wahnsinn. Und jetzt darfst du aber auch Männer-Profi-Teams trainieren, richtig?
Also ich darf jetzt jede Mannschaft der Welt in Anführungszeichen trainieren. Überall dort, wo die Pro-Lizenz anerkannt ist. Es ist ja eigentlich eine UEFA-Lizenz. Und da weiß ich nicht, ob man in Afrika denselben Status hätte, aber für hier könnte ich alle Mannschaften trainieren, ja.
Da kommen wir aber gerade zu einem sehr spannenden Thema, nämlich zu der Tatsache, dass man ja, wenn wir jetzt von der neuen Lizenz mal ausgehen, zum Beispiel A-Lizenz, die gab es ja damals auch noch, dann darf man die Frauen-Bundesliga trainieren, aber bei der Männerliga nur bis zur 3. Beziehungsweise, ja, genau. Genau, bis zur 3. Liga. Und sonst bräuchte man diese nächste, ich glaube, Pro-Lizenz oder sowas heißt die jetzt. Also, was hältst du von dieser Annahme, dass das gerechtfertigt ist?
Ich bin ein bisschen zwiegespalten, weil man muss natürlich schon auch sagen, dass diese Pro-Lizenz ein recht großer finanzieller Aufwand ist. Und jetzt muss man natürlich sagen, nicht alle Vereine der Frauen-Bundesliga sind im Moment in der Lage, die Trainer so finanziell zu unterstützen, dass diese Lizenz rein finanziell, bezahlungstechnisch gerechtfertigt wäre. Das ist sicherlich so der Hauptkritikpunkt oder wäre der Hauptkritikpunkt, wenn man sagt, man ändert das. Und das ist ja schon, glaube ich, seit längerem auf jeden Fall eine Idee des Verbandes, dass man die Frauen-Bundesliga mit dem Fußballlehrer verknüpfen möchte. Und da sind natürlich Vereine der Männer in den ersten drei Ligen schon ein bisschen anders aufgestellt, überwiegend. Da machen dann die 20.000, 25.000 nichts mehr aus, aber ich will jetzt euch nicht zu nahe treten in Bremen, aber ich glaube, das täte euch schon weh, wenn man das dann irgendwo weniger hätte. Oder uns in Freiburg genauso. Ich muss ihn nicht mehr machen, das habe ich jetzt Freiburg nicht genannt. Aber das ist sicherlich schon ein großer Punkt. Und trotzdem finde ich natürlich, dass die qualifiziertesten Leute wichtig wären, in der Liga zu haben. Und deswegen fände ich es natürlich schön, wenn wir es mit irgendeinem Kompromiss in irgendeiner Form schaffen, dass es für beide Seiten irgendwie gerechtfertigt wäre.
Das ist, Tanja, wie immer sinnbildlich für die Rollenverteilung von Frauenfußball und Männerfußball in Deutschland. Aber ja, also die Argumentation ist ja absolut schlüssig. Am Ende kostet halt alles immer auch Geld. Und im Moment liegt das Geld jetzt noch nicht primär in der Flyer-Alarm-Bundesliga. Heißt das Flyer-Alarm-Frauen-Bundesliga oder wie heißt
das? Flyer-Alarm-Frauen-Bundesliga, hast du sehr gut erkannt, ja. Aber ich finde halt, dass das immer so ein Rattenschwanz ist, ne? Wenn wir jetzt von oben anfangen, ja klar, Finanzierung ist immer so ein Problem, aber dadurch haben wir eben eventuell nicht die Qualität in der Liga, die wir haben könnten oder zumindest die fehlende Ausbildung, die möglicherweise hilfreich wäre, um die Qualität erneut anzuheben. Und dadurch eventuell auch wieder Einnahmen zu generieren, weil es attraktiver wird. Und das geht ja aber nicht nur in der ersten Liga so weiter, sondern das sind ja auch die Jobs unten drunter oder die fehlenden ehrenamtlichen Trainer für Frauen oder Trainerinnen. Also ich weiß nicht, warum das irgendwie fehlt, das an Attraktivität. Also wir haben ja jetzt auch schon wieder gelesen, es gibt so viele Mädels, die jetzt durch die EM Lust hatten zu kicken, aber können sie nicht, weil es fehlen die Angebote oder es fehlen die Leute, die diese Angebote leiten würden. Und das ist halt dann irgendwie immer so für mich eine Frage der Qualifizierung.
Mhm. Ja, man müsste es irgendwie attraktiver gestalten oder man, weiß ich nicht, also wenn das so ein Credit-System auch ist, ähnlich wie beim Bachelor, vielleicht die Leute damit locken, dass man sagt, hier, wenn ihr eure Praktika bei den Frauen-Profi-Vereinen macht, dann kriegt ihr mehr Punkte oder wie auch immer, irgendwie so. Aber das ist ja grundsätzlich ein Problem, dass viel zu wenig Ehrenamtliche leider im Frauen- und Mädchenfußball arbeiten wollen. Und tatsächlich verstehe ich es nicht. Also ich würde es so gerne machen, aber hätte wirklich niemals Zeit dafür. Und ja, das ist schon, wie du sagst, Saskia, es ist dann natürlich auch schwierig, da die Qualität reinzubekommen, wenn man irgendwie keine attraktiven Angebote schaffen kann. Also da braucht man so Leute wie Theresa, die es einfach von selbst machen.
Ja, ich finde das aber schon auch echt ein schwieriges Thema, weil ich finde gerade die letzten ja 5 Jahre oder so haben schon gezeigt, dass sich der Fußball bei den Frauen massiv qualitativ verbessert hat, meiner Meinung nach. Und wenn man jetzt einfach überlegt, die Ausbildung unten drunter bei den Kleinen wäre einfach schon noch besser. Ja, das wäre natürlich überragend. Und wenn man sich dann natürlich daneben stellend irgendwie die NLZ-Strukturen der Jungs und Männer anguckt, ja, das ist natürlich schon eine ganz andere Nummer, weil ich glaube, dass sowohl den Männern als auch den Frauen Ehrenamtler fehlen. Also auch, ich glaube, die ganz normalen Hobbyvereine oder Amateurvereine der Männer haben schon auch Probleme, Nachwuchstrainer zu finden.
Ja, absolut. Also so wie auch für junge Mädchen und Fußballspielerinnen gilt für Trainerinnen und Trainer, bitte fangt damit an, macht mit, es lohnt sich. Und ja, wahrscheinlich ist es echt so, über die Masse kommt dann auch die Qualität. Also je mehr Leute dabei sind, desto besser. Saskia, hast du noch eine trainerinnen-spezifische Frage? Weil ansonsten könnten wir die Blush Hour einläuten.
Blush Hour.
Ist hiermit eingeläutet. Alles klar, Theresa, du bist halb vorbereitet auf das, was jetzt kommt. Fangen wir an. Etwas, das kaum jemand über dich weiß oder ein peinliches Erlebnis.
Ja, wer das letzte Spiel geguckt hat, das war natürlich meine Volley-Abnahme eines hohen Balles direkt in mein Gesicht. Also das war ganz groß. Die Tribüne hat gejubelt. Ich habe mich erstmal hingesetzt. Also tat nicht so weh, sah aber unfassbar blöd aus.
Es geht schneller, als man denkt. Vera, vielleicht bist du auch angeschossen worden und hast so das Kopfballtor gemacht.
Krasse Frechheit. Es gibt Fotos von dem Spiel und zu meiner großen Überraschung bin ich sogar abgesprungen.
Okay, ich nehme alles zurück, ja, das war deine Leistung.
Ich stand in der Luft, ja. Nee, also tatsächlich, krass, Theresa, ich habe mir die Highlights angeguckt, aber das war nicht drin. Da muss ich nochmal.
Skandal.
Muss ich nochmal mit Magenta schreiben.
Bitte, ich bitte darum, ja.
Wahnsinn. Na gut, Theresa, was sollte aus deiner Meinung aus dem Fußball verbannt werden?
Gewalt. Und zwar in jeglicher Form. Also sowohl physisch als auch psychisch. Beleidigungen, Unterdrückung, Rassismus bis hin zu körperlicher Gewalt. Ich weiß nicht, wieso der Fußball da so ein Ventil geworden ist für einige. Aber das hat meiner Meinung nach nichts damit zu tun und ist unnötig. Brauchen wir da nicht für ein schönes Spiel.
Lassen wir so stehen.
Genau. Dann machen wir gleich weiter mit deinem Lieblingsbegriff aus der Fußballfachsprache. Du als Trainerin, ey, da kommt doch jetzt was.
Ja, natürlich die diametral abkippende Sechs. Ist ja vollkommen logisch.
Ey, was sonst?
Wie anders gespielt.
Deshalb hast du auch ein Tor gemacht.
Ah, das zieht sich durch. Okay, eine Frage haben wir noch. Ich muss ich jetzt die Credits an Vera abgeben, aber ich lese das mal vor und versuche die Emotionen rüberzubringen. So, also manchmal flippen Trainerinnen ja auch aus, ne, an der Linie und so. Welches Verhalten einer Spielerin würde dich so provozieren, dass du an der Seitenlinie laut wirst?
Ich glaube, es gibt zwei Sachen: Faulheit und Dummheit.
Okay, erläutere das bitte näher.
Ja, also Faulheit ergibt sich, glaube ich, von selbst. Das ist, denke ich mal, logisch. Und es gibt natürlich schon, also wenn man als Trainer einfach, okay, es gibt zwei Arten von Dummheit. Zum einen, wenn man natürlich wegen Meckern noch eine gelb-rote Karte kriegt oder sowas. Das ist natürlich das Erste. Und das Zweite ist, wenn man als Trainer einfach in der Woche Sachen besprochen hat und am Wochenende stehen die Mädels dann auf dem Platz. Man hat auch immer gefragt, hey, ist alles klar? Habt ihr alles verstanden? Und dann guckt man und denkt sich, mein Gott, wann haben wir einmal diesen Laufweg besprochen? Nie, nie, wieso machst du das? Da könnte ich durchdrehen. Aber ja, das sind so Kleinigkeiten.
Ey, sehr gut. Ich stelle es mir gerade so vor, wie es sich einfach so auf die Palme bringt, dass jemand so dumm ist. Ah, sehr gut. Schön. Also das hat mich jetzt auch zum Abschluss nochmal richtig nach vorne gebracht. Ich bin auf jeden Fall sehr gut gelernt jetzt. Ich habe jetzt auch gleich Training. Die Stimmung trage ich dann mit. Saskia, ich sehe es dir auch schon an deinem Funkeln in deinen Augen. Du bist jetzt auch wieder gut drauf.
Ja, ein Traum, wie immer. Meine Wangenknochen glühen schon wieder.
Siehst du.
Ey, das wird der Dummheit. Ein Phänomen, das ich nur mit dir schaffe.
Das ist mit der Dummheit, merke ich mir auf jeden Fall. Wann haben wir diesen Laufweg besprochen? Wie?
Also als Kapitänin auf dem Feld wieder, ich sehe das schon.
Ja, ich zeichne mich natürlich durch extrem intelligente Spielweise aus, wie ihr euch vorstellen könnt. Mit dir auch das mit dem Abkippen der Sechs und so immer. Wisst ihr Bescheid.
Wie war das nochmal jetzt, Vera?
Das, also von was wir eben halt besprochen haben auch. Das so. So mache ich das meistens. Oder wir. Da musst du bei uns hier bei der SG Bonn, das wird ja nur abgekürzt. Da sagen die Trainer nur noch Kipp-Sechs und jeder ist so, ja.
Jeder weiß Bescheid.
Jeder weiß Bescheid, was abgeht. Oh Gott, ich könnte so lange jetzt darüber sprechen, über dumme Situationen beim Fußball, wirklich. Aber das ist jetzt wahrscheinlich hier nicht der Ort dafür. Vielleicht schaffe ich es ja wirklich zu dem großen Duell der Giganten ins Weserstadion. Kurze abschließende Frage an dich, Saskia. Wird dann auch diese Schiffsglocke nüt, wenn ihr ein Tor schießt?
Das weiß sie nicht.
du hast recht, Theresa. Wäre das nicht so erwischt, weil ich war noch nicht im Stadion und nicht von dem, also ich bin jetzt am kommenden Freitag das erste Mal im Stadion bei den Männern. Ich habe es vorher nicht geschafft, weil sich das immer überschnitten hat und alles. Deswegen jetzt Freitag Premiere für mich. Frag mich das danach nochmal, dann bringe ich das in Erfahrung und dann weiß ich auch, welche Glocke du meinst.
Ja, ich spoilere dich mal. Also wenn Bremen ein Tor schießt, die Lachse, dann macht's, oder also in dem Fall sind sie ja grün zu Hause, dann macht's so nüt, nüt. Das war jetzt so eine Schiffshupe.
Kannst du nochmal wiederholen?
So ein Schiffshorn kommt dann.
Ja,
aber
okay. Ja, gut.
Da weiß ich dann wohl besser Bescheid.
Da müssen die natürlich auch ein Tor schießen jetzt, ne?
Richtig.
Sonst, ja.
Sowieso, die sind ja, naja, ist auch egal, komm, hören wir auf mit Bremen und Tore schießen. Das wird schon klappen in nächster Zeit. Erstmal, Theresa, vielen, vielen Dank, wirklich. Also vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass du eben Cheftrainerin bist und wie wir eben schon festgestellt haben, keine 40-Stunden-Woche hast. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und hier mit uns geplaudert hast. Ich habe viel gelernt und bin jetzt auch meinem Traum einer Profistürmerin, glaube ich, einen Schritt näher gekommen.
Schön, das freut mich, dass ich dich inspirieren konnte.
Ja, vielen Dank, Theresa. Uns bleibt nur noch eine Aufgabe. Richtig, Vera?
Richtig. Und mir fällt gerade auf.
Antwort, Doppelpunkt.
Okay, wir sollten unsere Schätzfrage vom letzten Mal auflösen. Und die war, wie viele Exemplare des Buches von Dina Orschmann wurden im September gedruckt? Und die Antwort ist, wir wissen es nicht. Oder weißt du es?
Die Antwort lässt auf sich warten. Also sie musste jetzt nochmal nachfragen und so und ich habe bis jetzt noch keine Antwort bekommen. Aber das liefern wir natürlich nach.
Gut. So viel dazu, das haben wir richtig gut gelöst. Die neue Schätzfrage. Theresa, sofern du mich jetzt nicht unterbrichst, wir hätten eine vorbereitet.
Ja, super, leg los.
Okay, aber also jetzt spiel mit, bitte sag jetzt nicht die Antwort darauf, ja, weil du kennst sie. Also, die neue Schätzfrage ist, wie oft war Theresa schon im Europapark? Ausdrucksloses Gesicht, so viel schon mal als Tipp.
Also, sie sollte doch auch mitspielen.
Hat sie. Der Europapark ist ja ein Freizeitpark in der Nähe von Freiburg, den ich als Tübingerin sehr eng mit Freiburg bzw. Rust in Verbindung bringe. Ich sage, ich war schon sehr, sehr oft da und jetzt, da dieser Park auch der Namensgeber des Männerstadions ist, dachten wir, so als Freiburgerin kann man da schon mal gewesen sein oder auch nicht. Wir lassen es natürlich erstmal unbeantwortet. Nächstes Mal wissen wir mehr und ja, dann tausend Dank euch beiden. Danke, Theresa. Danke, Saskia. Und bis bald.
Bis bald.
Danke euch.